Willkommen dazu, sagt Gabi Fröhlich. Schön, dass Sie, dass ihr alle mit dabei seid. Ganz besonders willkommen auch all jenen, die uns aus den Gefängnissen in Deutschland zuhören. Vielleicht mit einem Radiogerät, das ihr von dem Gefängnisseelsorger bekommen habt über Radio Horeb. Vielen herzlichen Dank an dieser Stelle auch an alle Hörerinnen und Hörer, die uns mit ihren Spenden unterstützen und auch dieses Gefängnisprojekt nochmal speziell mit ihren Spenden unterstützen, damit wir Gefangenen Radiogeräte zur Verfügung stellen können. Vor die Wand gefahren, Tipps von einem Bankräuber für den Neuanfang im Knast. Das ist unser Thema hier im Knast und Szenefunk heute Abend. Rudolf Szabo arbeitet seit mehr als 15 Jahren mit schweren Jungs, vor allem mit jugendlichen Drogenabhängigen und Kriminellen, auch mit Arbeitslosen. Wenn er als Streetworker im schweizerischen Basel unterwegs ist, kann er den Jugendlichen nicht nur das vermitteln, was er als Arbeitsagoge gelernt hat. Er spricht auch aus persönlicher Erfahrung. Denn Rudolf Szabo hat selbst 6 Jahre im Gefängnis gesessen, verurteilt wegen mehrerer Banküberfälle. Seine Geschichte haben wir vor ungefähr einem Jahr gehört, schon hier im Knast und Szenefunk. Und heute sprechen wir wieder mit ihm und diesmal ganz besonders darüber, wie es ihm gelungen ist, im Knast wirklich nochmal ganz neu anzufangen, also wirklich die Kurve zu kriegen. Ich möchte aber zuerst noch kurz hier die Gelegenheit nutzen, euch alle ganz herzlich zu unserer nächsten Knast- und Szenefunksendung am 25. April einzuladen. Da wird dann der Weihbischof Ansgar Puff unser Gast sein. Das ist ein Bischof, dessen Herz ganz besonders für die Menschen am Rand der Gesellschaft schlägt. Er war Sozialarbeiter, hat mit Obdachlosen gearbeitet, bevor er Priester und später Bischof wurde. Und als wir ihm vom Konzept des Knast- und Szenefunks erzählt haben, hat ihm das sehr gefallen, hat gemeint, das ist ja mal wirklich eine besondere Sendung. Und er macht mit eben am 25. April hier abends und freut sich, wenn ihr ihm und wenn sie ihm aus den Gefängnissen ganz viele Fragen schickt. Also es können Fragen sein zum Glauben oder wie man mit Schicksalsschlägen umgehen kann, wie man Gott seine Sorgen abgeben kann. Auch Fragen zur Kirche können auch kritische Fragen sein, einfach zu Gott und der Welt. Also Fragen an den Bischof gerne schicken per Brief an Radio Horeb, Knast und Szenefunk in 87538 Balderschwang. Also einfach an die Postadresse einen Brief, einfach draufschreiben, meine Frage an den Bischof ist, und dann Knast und Szenefunk, die Adresse Knast und Szenefunk, Radio Horeb in 87538 Balderschwang. Also wir würden uns wirklich freuen, wenn wir dem Bischof einen Strauß an Fragen präsentieren könnten, dann in der nächsten Sendung in einem Monat. Jetzt kommen wir zum heutigen Thema. Rudolf Szabo hatte Geldprobleme, damals ziemlich große, und die hat er versucht, mit Banküberfällen zu lösen. Er wurde gefasst und bekam 9 Jahre Knast. Davon hat er dann nur 6 abgesessen, wegen guter Führung. Und das lag sicher auch daran, dass er es im Gefängnis wirklich geschafft hat, sein Leben zu drehen. Heute lebt er in Liestal bei Basel, arbeitet unter anderem im Team Diakoniewerk für Betreuung von Drogenabhängigen, außerdem als Ranger und Streetworker unterwegs in einem Park für die Stadt Basel, um dort Alkoholabhängige und Drogensüchtige anzusprechen und ihnen auch Hilfen anzubieten. Außerdem ist er Anti-Aggressionstrainer inzwischen und last but not least Großvater. Und das, sagt er, ist einer der wichtigsten Jobs in seinem Leben. Er ist wirklich ein Familienmensch. Und ich begrüße nun ganz herzlich Rudolf Szabo, der uns wieder zugeschaltet ist aus der Schweiz. Herzlich willkommen.
Einen schönen guten Abend miteinander.
Ja, Rudolf, du hast uns deine Geschichte schon mal erzählt, ganz ausführlich. Vielleicht fassen wir es nochmal ganz, ganz kurz zusammen. Es ist ja ein Weilchen her und nicht jeder wird sie gehört haben. Wie kam es damals zu den Banküberfällen?
Ja, ich hatte ein eigenes Bauunternehmen, das dann in einer Krisenzeit hineinkam und damit ging das Geld aus, habe schlecht gewirtschaftet und ja, dann viel Streit innerhalb von der Ehe. Ich bin Vater von 5 Kindern und ja, das ist das Problem dazu mal und auch zum Teil ja auch heute. Als Väter hat man fast keine Rechte, also man muss nur zahlen, aber hat keine bei der Trennung und Scheidung hast du gar nichts mehr zu sagen betreffend den Kindern. Und für mich waren die Kinder ein ganz wichtiger Lebensinhalt. Und dass von einem Tag auf den anderen nicht mehr mit den Kindern zusammen bist, wenn du 6.200 Franken Alimente im Monat zahlen solltest und du hast ja gar kein Geld, stehst wirklich am Abgrund. Und da habe ich dann aufgrund auch von meiner militärischen Ausbildung, ich war Elite-Soldat, Unteroffizier, habe ich dann mich entschlossen, dann, weil die Banken mir nicht helfen wollten, dass ich es dann halt mit Waffengewalt mir das Geld aneigne.
Ihr seid dann irgendwann erwischt worden und du kamst ins Gefängnis. Der erste Tag im Knast, wie war das für dich?
Ja, das ist ja, war ein Schock, weil ich bis anhin, also ich war da ungefähr um 35 rum und ich war noch nie im Gefängnis und da kam ich als erstes in ein sogenanntes in eine Durchgangszelle rein, wo dann immer die Leute als erstes reingebracht werden, bis entschieden wird, wo du hinkommst und die waren natürlich verdammt dreckig, die waren wie Wände verschmiert, eine stinkende nach Urin und kotze, stinkende Decke war dort und Wände vermalt. Und dann habe ich mir gedacht, da hat es ja etliche Leute, die haben da ihre Namen eingraviert und eben mit Striche gemacht, wie viele Tage, dass sie da in der Zelle verbracht haben. Und da habe ich mir gedacht, Mensch, spinnen die, dass die das machen. Und da hatte ich da noch überhaupt keine Ahnung. Also ich war wirklich ein kompletter Frischling, der da in das Gefängnis kam.
Obwohl ja doch einiges an krimineller Energie dazugehört, doch tatsächlich solche Banküberfälle zu planen und auch durchzuführen. Du hast gesagt, da hat dir deine militärische Ausbildung dann in einer unguten Weise auch bei geholfen. Du bist dann im Gefängnis gewesen und war erstmal eine ganz andere Welt. Auch erstaunlich, dass in der Schweiz solche Zustände herrschen, offensichtlich in manchen Gefängnissen. Du hast dann später auch bessere Erfahrungen gemacht. Aber zunächst einmal, was hat dich denn beschäftigt da in dem Moment? Hast du schon, woran denkst du da in so einem Moment, wie du wieder rauskommst? Oder wie sage ich es meiner Familie? Oder werde ich meine Kinder überhaupt je wiedersehen? Was hat dich beschäftigt?
Ja, es ist einmal eigentlich, du läufst da, also ich bin da mehr als ein halbes Jahr kriminell unterwegs gewesen, war ja vorher nie straffällig und du läufst da wie mit deiner Paranoia herum, weil du weißt, du hast Unrecht getan, du hast ein schweres Verbrechen gemacht und von daher gesehen hast du gewusst, okay, jetzt haben sie dich erwischt und da ist dann wie eine Art, die Maske fällt. Weil du hast ja in deiner ganzen Umgebung habe ich etwas vorgespielt, habe niemandem etwas mitgeteilt, außer diejenigen, die da mir mitgeholfen haben, die Kumpels, und habe versucht, so meine Familie zu schützen. Und das geht aber völlig in die Hose, weil die Illusion, die man sich hingegeben hat, da fährt dann die Polizei überall allein und verhört dann alle, weil sie glauben, dass dann Familienmitglieder involviert sind. Und das war ja nicht der Fall. Und ja, es ist ein Erwachen in der Realität. Und zum einen habe ich dann mir gesagt, okay, ich habe die Scheiße gebaut, also stehe ich zu dem. Und da habe ich mir am Anfang zuerst die Aussagen verweigert, wollte den ersten Anwalt haben. Das war aber dazu mal nicht möglich aus rechtlicher Sicht und dann habe ich mich nach einem verlängerten Wochenende entschieden, okay, ich zeige mich kooperativ, stehe den Mann und sitze die Strafe ab und habe gehofft, dass es nur ein paar Jahre wird, aber das war eine Illusion. Und von dem her, weil ich sehr brutal vorgegangen bin, ist dann auch die Strafe sehr hoch ausgefallen, beziehungsweise die Anklage war zuerst auf 12 Jahre, dann habe ich 9 Jahre gekriegt und während dieser Zeit habe ich dann die Untersuchungshaft, die war sehr hart, aber dann der Wechsel in den Strafvollzug, das war dann nachher dann der Teil, wo dann mein Leben eine Wende genommen hat.
Den Teil wollen wir uns gleich noch genauer anschauen. Wir haben auch noch sehr viel mehr zu deiner Geschichte gehört. auch zu der Vorgeschichte in der Knast- und Szenefunksendung vom April letzten Jahres. Die kann man auch in der Mediathek bei Radio Horeb nachhören, wenn man da sucht unter dem Begriff Rudolf Szabo mit S-Z-A-B-O. Dann kann man die Sendung, sollte dann zu finden sein, zum Nachhören. Rudi, du hast gesagt, das gab dann also den Wechsel in diese, in den Strafvollzug, in den für die längere Zeit bestimmten. Und da ist dann etwas passiert. Also du hast erst dich entschieden, ich zeige mich kooperativ, ich mache den Leuten jetzt nichts mehr vor, ich sag, was wirklich passiert ist. Das war schon mal Schritt eins. Und dann, was ist dann passiert, was bei dir wirklich so die Wende eingeleitet hat?
Das war eigentlich der Übertritt eben in den Vollzug, weil vorher die Untersuchungshaft war sehr hart, weil da bist du wirklich 23 Stunden in der Zelle drin und eine Stunde bist du im Spazierhof, wo relativ klein ist, wo du deine Kreise ziehst. Da wirst du wirklich der Gesellschaft entfremdet, kann man so sagen. Und Besuche sind kaum möglich, weil ja die ganzen kriminellen Taten ja abgeklärt werden in der Untersuchungshaft. Und für mich war das unglaublich. Ich bin dann in den offenen Vollzug gekommen und das ist ja ein Gefängnis ohne Mauern, ohne Gitter und paar Stacheldraht. Du könntest jeden Tag davonlaufen. Die Chance wurde mir gegeben durch Menschen, die im Hintergrund gearbeitet haben und die sich irgendwie durchgerungen haben, okay, der Rudolf Szabo, der hat sehr schwere, brutale Verbrechen begangen, aber aufgrund von der Kooperation in der Einvernahmen und dann auch haben sie sich, wir versuchen dem eine Chance zu geben. Daher habe ich dann einen offenen Vollzug bekommen, was eigentlich nur bei sogenannten Erstlingstätern der Fall ist. Und da hatte ich wirklich das Glück, nach Sachsenried zu kommen. Das ist in der Ostschweiz nahe an der österreichischen lichtensteinischen Grenze ein Knast. Und ich kann mich noch heute noch daran erinnern, das war Anfangs Mai, und wo ich dann die Fenster aufmache, und vorher hattest du in der U-Haft keine Fenster öffnen können. Und du schaust raus und vor dir liegt eine prachtvolle landwirtschaftliche Gegend, Frühlingsstimmung, die Sträucher blühen, vor mir Kühe und Pferde, die grasen, Storchensiedlung. Und es hat sich dann am Morgen früh, ich bin dann schon sehr früh aufgewacht, und da hat sich dann in den Bergen, die gerade nebendran sind, ein Regenbogen gebildet. Und für mich war das irgendwie ein Zeichen von jetzt an geht's aufwärts.
Und das war dann auch tatsächlich so.
Das war dann tatsächlich so, ja. Und einer von den ersten Personen, die mir begegnet ist, also nebst dem, dass ich mit dem Sozialarbeiter geredet habe, der mir dann der Betriebe vorgestellt hat, die da im Knast, wo du arbeiten musst. Es besteht eine Arbeitspflicht, was für mich auch schwer okay war, weil mit der Arbeit vergeht da die Zeit viel schneller. Da tust du was Sinnvolles. Und so habe ich dann am Anfang in einer Metallwerkstatt gearbeitet. Und die zweite Person, die mir dann begegnet ist, war der Gefängnispfarrer, der Gefängnisseelsorger Pfarrer Georg Schmucki. Der war eigentlich Dompfarrer in Rorschach am Bodensee. Und der hat nebenbei die Gefängnisseelsorge gemacht. Und der ist eine sehr wichtige Persönlichkeit für mich geworden, weil er hatte eine geniale Gabe gehabt, sich um Menschen zu kümmern. Er hat nicht missioniert, weil da wäre ich wahrscheinlich ausgestiegen, da hätte ich das Gespräch gehabt, sondern er ist zu mir gegangen in die Zelle und hat gefragt, wie geht's dir? Und das ist das, wo er an die Menschen rankommen ist, er hat sich um unsere Seele gekümmert, was uns bedrückt, wo unsere Sorgen sind, und da hat er uns öffnen können, und da hat man ihm, ich habe ihm dann vieles anvertraut, meine Kinder, die in der Schule gemobbt werden, weil sie einen Vater haben, der im Knast ist, und ich kann nichts tun, ich habe meine Kinder in den Stich gelassen und so, das sind so Selbstvorwürfe, die mich selber enorm getroffen haben und habe nicht weiter gewusst, und der hat mir da geholfen, zugehört. Am Anfang hat er nur gesagt, am Schluss vom Gespräch beten wir das Vaterunser miteinander. Und so nach und nach habe ich dann immer mehr Vertrauen in ihn gefunden, bis er dann auch mir mal gesagt hat, hey, du hast so eine unglaubliche Wut in dir drin und auch einen Zorn und das musst du in den Griff kriegen. Und da bin ich als Seelsorger überfordert, du brauchst eine Therapie. Und da habe ich dann gesagt, auch ein Seelsorger, puh, Seelenklempner kann ich jetzt gar nicht brauchen. Und dann hat er mich dann auch überredet und dann ist mir eine Frau zugeteilt worden, ausgerechnet eine Frau, weil ich war ja mitten in der Scheidung drin. Meine Ex-Frau hat mich ausgenommen wie eine Weihnachtskranz. Die hat sich noch total bereichert an mir, wo ich im Knast war. Und ich hatte ein schreckliches Frauenbild, Feindbild. Und dann schickt mir der Herrgott, kann man sagen, eine Frau noch, wo mir soll was beibringen. Und wir haben uns am Anfang überhaupt nicht vertragen. Also wir haben da richtig, veritables Diskussionen, Streits miteinander gehabt. Und ich war überhaupt nicht einsichtig, habe die Schuld immer anderen zugeschoben. Und dann irgendwann hat sie mal die Nase voll gehabt und hat sie mal gesagt, schauen Sie, ich beweise Ihnen, dass Sie dazu mal eine feige Sau waren. Und ich dann, hallo, wer sagt zu mir eine feige Sau? Ich bin ein ehemaliger Grenadier und Offizier, ich bin keine feige Sau. Und dann bin ich aufgestanden, bin zu ihr ganz nah ran und hab sie runtergeblickt auf den Stuhl und habe gesagt, hey, Sie Schlampe, ich könnte Sie packen und an die Wand knallen wie ein Frosch. Und dann hat sie die Arme verschränkt, schaut mich von unten her an und sagt, ja was, Sie bedrohen mich, wollen Sie mit den Rest von Ihrem Leben immer mit Gewalt leben? Und ich habe gewusst, wenn ich der jetzt eine knall, dann komme ich in ein Hochsicherheitsgefängnis und dann ist fertig, lustig. Und dann habe ich mich umgedreht und bin dann raus, habe dann ihr noch eine Schlampe nachgerufen und gesagt, hab, mit ihr will ich nie mehr zu tun haben und bin davongelaufen. Und dann aber eine Woche später ist dann der Georg Schmucki wiederkommen, mein Pfarrer. Und da habe ich ihm das alles gesagt, dass die nur mich provozieren tut. Das geht doch eine feige Sau. Und das so eine blöde Therapie mache ich nicht mit. Und er hat dann mir aber gesagt, schau, ich kenne die Frau schon 10 Jahre. Und du bist wahrscheinlich eine ziemlich harte Nuss. Und machst viel Schuldzuweisungen, du hast auch oft dich einfach in eine Opferrolle reingegeben, aber du bist derjenige, wo die Aggressionen ausstrahlt, wo du was sagt und wo es auch ausübt und an dem musst du arbeiten. Und er empfehle mir die Frau, der erkennt sie schon 10 Jahre, das ist eine gute Therapeutin. Und der hat mich sozusagen bis ins Therapiezimmer geschoben und ich bin ja beileibe kein zartes Bürschchen, sondern ich bin einer, der auf dem Bau groß geworden ist und da stehe ich vor der Tür, soll klopfen und dann hat sie einen bestimmten Dialekt, einen Zürcher Dialekt, den mag man in der Schweiz nicht so. Und dann quäkt sie raus aus dem Zimmer her, sagt, aber kommen Sie rein. Und ich stehe dann da und dann duckse ich rum und dann gehe ich dann rein. Und ich habe schon gewusst, was ich da mit ihr gemacht habe. Und dann hat sie mir dann ganz forsch gesagt, sie 3 Dinge. Das eine ist, ich habe ihr mit Gewalt bedroht. Wenn ich das noch einmal mache, wird sie sofort zur Gefängnisleitung gehen und dann komme ich nach Hochsicherheitsgefängnis. Das zweite ist, was sie sehr tief getroffen hat, ich habe sie als Schlampe beschimpft. Und das ist eine sexistische, schlimme Erniedrigung von Frauen, dass sie nie mehr akzeptieren würden, auch wenn sie gegenüber anderen Frauen ausgesprochen werden. Und sie ist im Übrigen eine Pfarrersfrau, sie ist verheiratet mit einem evangelischen Pfarrer. Und da ist mir der Kinnlade runter und da habe ich gewusst, oh Scheiße. Und dann hat sie gesagt, ich bin meinem Mann immer treu, auch in Gedanken. Und so etwas hat sie zutiefst getroffen. Und dann der dritte Punkt ist gewesen, da hat sie gesagt, für was macht man die Therapie da? Was ist das Ziel dieser Therapie? Und da haben wir miteinander eine lang diskutiert und da haben wir dann gesagt, okay, ich muss meine Aggressionen, meine innere Wut, ich muss das in den Griff kriegen. Und dann haben wir angefangen, von der Kindheit an, was ist da passiert? Ich bin als Baby, bin ich misshandelt worden. Mein Vater ist dann später überfordert mit mir gewesen, weil ich Verhaltensauffälligkeiten auf der Misshandlungs entwickelt habe, wo mein Vater nichts zu tun hatte, meine Mutter auch nicht. Es hat eine Tagesmutter, wo meine Eltern mich untergebracht haben, weil sie arbeiten haben müssen. Und mein Vater hat mich verprügelt, weil er nicht weiter wusste. Er war total überfordert mit mir. Und das hat dann, mit 8 Jahren habe ich mit Kampfsport angefangen. Mit 14 habe ich dann meinen Vater verprügelt. Und dann hat er mich nie mehr berührt, hat mich nie mehr angelangt, was für mich ein Erfolgserlebnis war, dass ich mit Gewalt viel erreiche. Und ja, das ist dann der verhängnisvolle Teil gewesen von meinem Leben, dass ich dann in Krisensituationen eben zur Gewalt greife.
Das heißt, ich halte mal fest, also es hat Menschen gegeben, die für dich da waren. Aber ich meine, das ist die eine Seite, da waren Menschen da, die dir Hilfe angeboten haben und du hast sie aber auch angenommen. Ja, man muss sich ja auch öffnen dem anderen gegenüber, man muss ja auch Hilfe annehmen können und offensichtlich auch an der Stelle, wo du erst gar nicht begeistert davon warst. Also von der Psychologin warst du ja erst nicht begeistert. Und du hast dich dennoch dann schließlich auf sie eingelassen. Und dann war es wichtig, deine Geschichte anzuschauen. Wo kommt denn überhaupt meine Gewaltbereitschaft her? Da wirklich mal hinzuschauen. Und da hat es manche Erklärungen für gegeben. Aber wenn ich dich recht verstanden habe, Rudi, war es auch so, dass du auch, die Psychologin hat dir auch sehr deutlich gesagt, dass du auch durchaus nicht nur ein armes Opfer warst, sondern eben durchaus selber auch Anteil an deinem Schicksal.
Ja, also ich möchte da kurz noch auch zu meinem Pfarrer Georg Schmucki kommen. Er hat mir etwas ganz Wichtiges mitgegeben. Er hat gesagt, das eine ist zum Beispiel, was du säst, wirst du ernten. Und er hat gesagt, schau, du hast Gewalt gesät, du warst sehr brutal, du hast die Überfälle durchgeführt, du hast da Menschen massivst bedroht und hast dein Ding durchgezogen. Und jetzt hast du das geerntet, du bist jetzt in der Staatsgewalt. Und das ist Saat und Ernte. Und er hat mir dann gesagt, schau, versuch etwas Gutes zu tun. Nicht nur etwas, sondern einfach tu Gutes, wenn sich Gelegenheiten ergeben. Und ich habe mir zuerst gedacht, ja gut, der ist Pfarrer, der muss daher reden, was willst du im Knast Gutes tun? Da hat es einen Haufen Knackis, das spinnt einer mehr als der andere. Und da kannst du gar nichts Gutes tun. Und da habe ich dann das mir für mich so erklärt, der muss das halt so sagen. Das andere, was er noch gesagt hat, ist gewesen, es gibt keine Zufälle, sondern es ist ein gottgewolltes Zufallen. Wenn man das Wort auseinander nimmt, Zufälle, Zufallen. Und wir Menschen müssen uns entscheiden, wenn wir an einem bestimmten Punkt im Leben sind, müssen wir gewisse Dinge entscheiden. Und im Knast gibt es natürlich einen Haufen Verführungen und so weiter. Aber diese zwei Merksätze, die waren für mich elementar wichtig, wo ich am Anfang aber noch nicht so richtig wahrgenommen habe. Erst so nach und nach sind mir die Augen aufgegangen. Und ein Beispiel Knast, eben, da hat es eine Zuhältergruppe gehabt, die wollten mich anwerben. Die haben erfahren, okay, Kampfsportler, Elite, Ex-Elite-Soldat, dann gut gebaut. Und da haben sie mich zu sich gerufen und haben gesagt, hey, wir machen dir ein super Angebot. Wir machen dir aus dir einen guten Zuhälter. Aber es gibt bei uns mehrere Gesetze und die wichtigsten drei haben sie gesagt, sind die. Das eine ist, du bist der Boss. Wenn eine Frau nicht recht tut, dann nachher schlägst du sie ab und dann bist sie pariert. Das zweite ist, du musst eine heiraten, weil die haben eine Palette von hübsche Polinnen dann aufgezeigt, wo ich heiraten soll, damit sie in die Schweiz kommen können, damit sie die Aufenthaltsbewilligung bekommen und dann auf der Straße anschaffen gehen. Und der dritte ist, das wichtigste Gesetz, Liebe gibt's nicht. Liebe ist eine Illusion, wo uns die Frauen, uns Männern reinfließen lassen, dann sind wir die Hampelmänner vor ihnen. Und das darf man nicht zulassen. Jegliche Form von Liebesgefühlen musst du abschalten. Und naja, ich bin dann mit von dem Mädel, bin ich dann in meine Zelle zurück. Und wo dann der Georg Schmuck gekommen ist, habe ich dann so per Scherz mäßig gesagt, hey, du kannst eine Hochzeit organisieren, ich heirate. Und dann hat er gefragt, wie ist das gegangen? Was ist passiert? Und dann habe ich mir eben die Story erzählt, dass ich da ein super Angebot bekommen habe. Ich kann mich im Knast sanieren, weil die Gute, die ich da heirate, die du es dann anschaffen und dann so zahle ich meine Schulden ab. Und dann habe ich ihm eben gesagt, dass ich die heiraten will und dann nachher eben Die Leute haben mir aufgeklärt, dass Liebe ja gar nicht gibt. Die Frauen, die bescheißen uns ja eigentlich, die machen uns nur abhängig mit dem Wort Liebe. Jetzt habe ich endlich einmal durchblicken lassen, weil meine Ex-Frau, die hat mir ja ausgenommen wie ein Weihnachtsgans. Und dann hat er den Kopf geschüttelt und dann hat er der Georg Schmucki und dann sagt er, weißt du was, Rudi, ich könnte jetzt die Bibel hervornehmen und hunderte Beispiele aufzeigen, was Liebe ist. Aber ich mache es jetzt nicht, ich lege es jetzt hin. Und er sagt dann, schau, ich kenne die Zelle vom anderen Zuhälter. Wenn ich dort reinkomme, da hat es einen Haufen Posters mit nackten Frauen vom Penthouse, Playboy und weiß Gott was. Und wenn ich jetzt deine Zelle anschaue, ich sehe da keine nackten Frauen, sondern ich sehe da Bilder von deinen Kindern. Ich sehe Zeichnungen und Briefe von deinen Kindern. Und jetzt ist er laut geworden und hat er gesagt, und jetzt sag mir, was verbindet dich mit deinen Kindern? Was ist das? Was ist das für ein Gefühl? Ha? Was ist das? Und es ist natürlich klar gewesen, es ist die Liebe. Und da bin ich dann wieder abgerückt von dem, habe ich dann den Jungs eine Absage erteilt und habe gesagt, okay, ich versuche auf einen guten Weg, auf einen guten Pfad zu sein. Und die haben sich dann verraten gefühlt und da hat es eine Schlägerei zwischen uns nur gegeben. Und weil ich ja Kampfsportler bin, haben die alle eine auf die Nase bekommen. Und ich habe das Glück gehabt, weil im Knast, also in dem Knast, wo ich war, gilt die Regel, wenn eine Schlägerei anfängt, dann kommt jeder in ein anderes Hochsicherheitsgefängnis. Und ich habe das Glück gehabt, ich habe einen Psychologen gehabt, der dabei war. Und der hat dann für mich geredet und ich habe dann dort können bleiben und meinen Weg machen.
Genau, du hast also auch wirklich dann einen Schnitt gesetzt und hast dich einfach entschieden, auf welche Seite du dich stellen wolltest. Nicht in dem Moment nochmal. Vielleicht auch etwas, was wir mitnehmen können aus deiner Geschichte, ist eben, das Milieu greift irgendwann wieder mal nach einem, aber es ist gut, dem nicht nachzugeben, sondern wirklich zu schauen, wo will ich wirklich hin. Und du hast damals eben anhand der Liebe deiner Kinder gespürt, dass es das ist, was du eigentlich wolltest und eben nicht das andere, auch wenn da vielleicht ein schnelles, leichtes Geld gelockt hätte. Wir sind hier im Knast und Szenefunk und sprechen mit Rudolf Szabo, der als Bankräuber zu Gefängnisstrafen verurteilt wurde und uns erzählt, wie er es geschafft hat, im Gefängnis nochmal ganz neu anzufangen. Und wir hören jetzt ein Lied und danach geht's dann weiter im Gespräch mit Rudolf. Hier ist der Knast- und Szenefunk bei Radio Hureb. Wir sprechen heute über Neuanfang im Knast und bekommen Tipps von einem ehemaligen Bankräuber, der Jahre im Gefängnis gesessen hat und es geschafft hat, dort wirklich die Kurve zu kriegen. Heute arbeitet er selber mit Jugendlichen, die drogenabhängig sind oder am Rand der Gesellschaft stehen und gibt das, was er persönlich gelernt hat, an andere weiter. Heute auch an uns. Rudi Szabo ist mit uns verbunden. Rudi, das Lied eben, das ist von guten Mächten wunderbar geborgen, ist einfach ein besonderes, bleibt für Gefangene wahrscheinlich auch immer ein besonderes, weil es eben auch im Gefängnis geschrieben wurde, damals von Dietrich Bonhoeffer. Du hast eben uns erzählt, dass du von deinem Pfarrer so ein paar Merksätze mitbekommen hast. Erst einmal war das, was du säst, das erntest du. Das ist so ein Spruch gegen die Opferrolle, in dem viele ja sind. Nicht auch gerade im Gefängnis sagen viele, ich habe mir erst was vorgemacht. Man ist dann in so einer Jammerhaltung drin und alles ist doof und alles ist schlecht und nur man selber hat nichts damit zu tun. Da hat dein Pfarrer und auch deine Psychologin damals, die dir geholfen haben, dir geholfen, da doch die Perspektive einfach mal zu wechseln. Und er hat dir auch gesagt, ein Satz, tu Gutes und irgendwie kommt das Gute wieder zurück. Und da frage ich mich, was kann man denn im Gefängnis so Gutes tun?
Ja, das ist einmal sicher nicht mitmachen, wenn irgendwelche Deals vereinbart werden. Das ist einer von den ersten Dingen, dass man einfach Abstand nimmt, wenn irgendwelche Geschäfte laufen. Und das eine ist, das andere ist, bei mir hat sich dann etwas ergeben. Bei uns in der Ostschweiz hat es 1999, das war so ein Katastrophenjahr, im Juni 1999 hat es eine heftige Regenwetter gegeben und einen Monat lang hat es voll geregnet, der Rhein und der Bodensee ist über den Ufer und da waren die Feuerwehren und die Zivilschutz waren da überfordert und haben dann einen Aufruf gemacht, dass sie Leute suchen, Freiwillige suchen, die Sandsäcke auffüllen und Sandsäcke stapeln und das habe ich dann auch im Fernsehen auch gesehen und dann habe ich mir gedacht, hey Gott, machen wir, das könnten wir, da könnten wir Knackis auch helfen. Und ich bin da in der Hierarchie aufgestiegen. Wir hatten dazu mal, hat es in Knast einen sogenannten Insassenrat, der von der Gefängnisleitung mitgetragen worden ist. Und ich war dann einer von diesen Insassenräten und dann habe ich einmal eine Umfrage bei allen Knackis gemacht, wer mitmachen würde. Und dann bin ich dann an den Direktor geraten und habe gesagt, hey, wir haben da die Fernsehsendung gesehen, wir können ja auch Sandsäcke abfüllen, wollen wir da nicht helfen gehen. Und der hat dann die Idee gut gefunden, hat dann bei den Mitarbeitern nachgefragt, ob die würden, wer sich freiwillig würde melden, uns da für Wochenende zu begleiten am Bodensee runter. Und da haben sich dann tatsächlich ein paar gemeldet und dann sind wir knapp 30, etwas mehr als 30 Leute, sind wir da in einen Bus gestiegen und dann die 60 Kilometer nach zum Bodensee runtergefahren. Und zuerst in einer Kiesgrube haben wir die Sandsäcke gestapelt auf einen Sattelschlepper raufbahn. Und dann sind wir dann gefahren worden zum Flughafen Altenrhein, weil der ist eigentlich bedroht worden, dass da überflutet wird. Und da ist dann unsere Aufgabe gewesen, das alles mit gut 1,5 Meter hohen Sandsäckenwall aufzubauen. Und das Schöne war, es waren sehr viele zivile Menschen auch dort. Vor allem auch Frauen. Die Frauen, die haben dann fürs leibliche Wohl gesorgt. Die hat es also Pavillons gehabt, weil es hat immer noch weiter geregnet. Und wir konnten uns bei den Pavillons, wo da 100 Meter gestanden ist, hat es dann Hotdogs und Hamburger und heißen Tee und Kaffee gegeben. Dann manchmal auch ein bisschen Schnaps drin. Und
also da konntet ihr euch dann richtig... Ihr konntet euch da richtig mit anpacken und in dieser Gemeinschaft ganz mit anpacken.
Genau, aber ich habe mich jetzt gekennzeichnet. Wir waren nicht gekennzeichnet als Knackis, sonst wir waren als alle normal. Und nur schon der Zustand, dass wir alle quasi normal sind, das war schon was Besonderes.
Aber wie ist das, wenn man jetzt so im Gefängnis ist? Ich meine, du warst jetzt da im offenen Vollzug und ihr konntet da eben auch raus. Aber ich kann mir vorstellen, auch im Gefängnis sind es manchmal auch die kleinen Gesten, die kleine Antwort, die man eben mal, wo man einfach mal nicht auf einen dummen Spruch antwortet oder so. Also Gelegenheiten daran, irgendwie was ins Bessere zu wenden, tun sich wahrscheinlich auf Schritt und Tritt, oder?
Ja. Es sind die Gespräche miteinander, weil es läuft immer, die Problematik ist ja immer die, dass man sich im Kreis dreht mit seinen eigenen Problemen, mit seinen eigenen Verbrechen, die man begangen hat. Und ich war auch da in einer Theatergruppe dabei und das war eine sehr gute therapeutische Erfahrung, weil wir dort Themen aufgenommen haben, wo es ums Gefangensein, um uns geht. Und das war sehr hilfreich, weil wir mussten uns da mit Figuren auseinandersetzen oder hineinfühlen, was ja sehr schwierig ist für Knackis, sich in andere Menschen hineinfühlen oder in eine andere Rolle reinfühlen, wo aber sehr bereichernd war. Und dann das miteinander haben wir dann können vortragen. Wir waren dann so gut, dass wir dann auch dank unserem Pfarrer Georg Schmucki konnten wir dann in anderen Kirchgemeinden außerhalb des Gefängnisses unser Schauspiel aufführen.
Ja, du hast gesagt, dich in andere reinfühlen, das ist dir sehr, sehr schwer gefallen. Es stand ja irgendwann auch mal an auf deinem Weg, dass du dich in deine Opfer einfühlst. Und auch das ist ein wichtiger Schritt auf deinem Weg gewesen zu einer Wende in deinem Leben.
Das ist so, weil wenn du die Verbrechen machst und ich bin so brutal vorgegangen. Ich will da ein Beispiel aufzeigen. Ich bin da in die Bank eingedrungen und habe dann ein kleines Mädchen war da, es war kurz vor dem Feierabend und die Mutter des Filialleiters, also die Frau von des Filialleiters ist mit den Kindern dort gewesen. Da hat sie ein kleines Mädchen gehabt, die war ungefähr 5 Jahre alt. Dann der Bub, der war ungefähr 2, 3 Jahre alt. Und ich habe dann das Mädchen genommen und die Knarre an die Schläfe gehalten und habe dann die Herausgabe des Geldes so erzwungen. Und wenn du das machst, da bist du so gefühlskalt und erklärst und rechtfertigst, sagt er, ja, ich will eigentlich nichts von den Menschen. Ist ja, ich mache ja nur so, als ob, und damit ich die Kohle kriege. Und dann machst du überhaupt keine Gedanken, was das mit den Menschen macht. Und das ist ein wichtiger Teil, dass du lernst, Empathie für Menschen in Not zu fühlen, also dich hineinversetzen. Und dazu gehören dann Opfer-Täter-Gespräche. Und ich habe dann nachher, als mein Knast fertig war, habe ich mir dann gesagt, dass, okay, ich gehe mich entschuldigen bei den Menschen. Und habe die kontaktiert. Und tatsächlich hat es dann Gespräche gegeben, gerade mit dem Vater, mit den zwei kleinen Kindern. Da hat sich dann mehr als ein zweistündiges Gespräch ergeben. Und was er mir erzählt hat, was die Kinder durchgemacht haben nachher, das hat mich zutiefst erschüttert, weil das habe ich nie wollen. Ich habe mir nie Gedanken drüber gemacht. Ich war so absolut naiv oder einfach verdrängt, was du an Brutalitäten den Menschen ausübst, was das mit den Menschen macht. Also das kleine Mädchen zum Beispiel, die hat dann ab diesem Zeitpunkt keine feste Nahrung mehr zu sich genommen. Die hat nur noch in Breiform und flüssiger Form hat sie gegessen. In der Pubertät hat sie eine schwere Bulimie, also Magersucht erlitten. Die ist fast gestorben an der Magersucht, weil sie nichts mehr gegessen hat. Und da hat sie müssen in eine Klinik, wo sie ein paar Jahre in der Klinik gewesen ist, bis sie die Magersucht einigermaßen überwunden gehabt hat. Die hat dann später eine Ausbildung als Kauffrau können machen. Aber sie hat immer mit dem zu kämpfen gehabt. Und jetzt musst du dir vorstellen, hey, das Mädchen war 5 Jahre alt, wo ich das gemacht habe. Und die leidet fast 20 Jahre darunter, was ich auch ihr angetan habe. Zutiefst primitiv. Zutiefst primitiv. Ein anderer Überfall, da habe ich eine stellvertretende Filialleiterin, ist vor meiner Knarre hin und her gelaufen. Ich habe die Angestellten in eine Ecke gestellt, habe sie bewacht, während mein Kumpel die Tresor geleert hat und die Schubladen. Und die Frau hat dann, die war Heldin, die ist vor meiner Knarre hingestanden, an 1,5 Meter, und hat gesagt, ich habe unglaublich Angst, dass sie schießen. Aber wenn sie schießen, dann müssen sie zuerst auf mich schießen. Verschonen Sie meine Mitarbeiter. Und immer, wenn ich dann so auf die Seite gelaufen bin, ist sie mitgelaufen, immer in der Nähe von meiner Knarre. Und da habe ich sie schon bewundert gehabt. Die Frau habe ich mich auch entschuldigt. Die Frau hat nachher später mal einen Nervenzusammenbruch mit Hirnschlag erlitten, weil sie über das geredet hat, was sie da erfahren hat, und ist dann 3/4 vom Körper war gelähmt nachher. Ich habe sie nie berührt, ich habe nie geschossen, aber nur schon meine Bedrohung hat dazu geführt, dass diese Frau ein Krüppel geworden ist. Und das bis heute hat sie sich nicht erholen können. Die hat nämlich die hat Hobby gehabt, wie zum Beispiel gerne reisen oder ein bisschen Sport. Sie kann nada machen. Sie ist von Medikamenten abhängig, sie ist von Geräten abhängig, und sie hat mir eigentlich den Tod gewünscht. Sie hat gesagt, ich wünsche Ihnen auch mal den qualvollen Tod, wie ich in meinem Körper eingesperrt bin. Und das Glück war, dass hier ein Spitalpfarrer, der meinen Gefängnispfarrer kennt hat, hat er gesagt gehabt, hey, der Mann hat eine gute Wende genommen. Und daher hat sich dann das Gespräch ergeben. Und in dem Gespräch hat sie dann meine Hände genommen, so in den spastischen Bewegungen. Sie ist ja mit schwerst spastischen Bewegungen ist sie da in das Gespräch zu laufen gekommen, wo mich dann so gewundert hat, und dann, wo ich erfahren habe, dass sie wegen mir eigentlich ein Krüppel geworden ist, nimmt sie dann meine Hände und sagt mir dann, schauen Sie, Sie fangen an, mit jungen Menschen zu reden. Sie fangen an, mit jungen Menschen zu verhindern, dass die auch einmal so schwere Verbrechen machen, wie Sie es gemacht haben. Und ich versuche im Kopf jetzt Ihnen zu sagen, ich möchte Ihnen vergeben. Aber im Herz kann ich es nicht. Und da hat sie mir erklärt, dass sie mir manchmal den Tod gewünscht hat, den qualvollen Tod, den, was sie jetzt seit 20 Jahren leidet. Und tja, das hat mich so erschüttert, dass sie den christlichen Grundsatz, einander vergeben, hat sie praktiziert, auch wenn sie ehrlich war und gesagt hat, ich kann es noch nicht von Herzen machen, aber ich sage es mal zumindest. Mhm. Und es hat mich enorm erschüttert.
Wie kann man mit sowas dann leben? Wo bist du das losgeworden, irgendwie diese Schuld?
Puh, das war hart. Ich habe ja dank der Therapie, habe ich dann eben die Opfer-Täter-Gespräche können führen. Und bei mir war dann ich habe mir dann auch, nachdem ich erfahren habe, was die Menschen wegen mir erleiden müssen, was die für qualvolles Leben haben, obwohl die Überfälle, die sind nicht länger als 5 Minuten gegangen sind. 5 Minuten vom Leben, wo die ihnen ihr Leben kaputt gemacht hat und wo ich überhaupt 0 Gedanken mir gemacht habe. Und das hat mich, ich war mit Selbstvorwürfen sehr beschäftigt. Also ich habe mir ehrlich ins Gesicht geschaut, in den Spiegel geschaut, was für ein Monster das ich eigentlich bin.
Und ich habe mich halt gefragt, warum ist es gut, sich sowas denn noch anzutun?
Ja, das Glück war, ich habe dann eine pädagogische Ausbildung können machen, wo Menschen an mich geglaubt haben, wo gesagt haben, hey, der Rudi Sabot, der macht eine Kehrtwende, der könnte was Gutes tun. Und da denke ich, da hat dann der Herrgott hat dann sich gesagt, hey, ich versuche dem Rudi Sabo ein Werkzeug zu machen. Aber er muss sich entscheiden, freiwillig, ob er das machen will. Und das Glück war dann, ich habe einen Antiaggressivitätstrainer-Lehrgang besucht, wo dann auch ein Pastor dabei war von einer Jugendkirche. Und der hat das dann erkannt, weil wir hatten dort einen heißen Stuhl, wo wir auch, wir müssen selber durchgehen. Und da bin ich da ziemlich auseinandergenommen worden, auch gerade wegen meiner kriminellen Vergangenheit. Und er hat dann sich dann sehr um mich gekümmert und er hat dann gesagt, weißt, ich merke, dass du stark unter deinen Selbstvorwürfen und Schuld, dass deine Schuld nicht abladen kannst. Du musst eigentlich deine Schuld loswerden. Und das hat mir ja schon viele Menschen gesagt, hey, du musst nur an Christus glauben und dann nachher, der nimmt dir die Schuld ab und dann ist alles okay. Das hat nie funktioniert. Das hat im Kopf nicht funktioniert bei mir. Und er hat gesagt, hey, wenn du Arsch einem 5-jährigen Mädel eine geladene Waffe an die Schläfe halt. Was bist du für ein Monster? Das kann man nicht verzeihen. Und eine Frau, die ist das Leben lang gezeichnet, das kann man nicht verzeihen. Das geht nicht. Und dann hat er mir den Vorschlag gemacht, als das, wir machen ein längeres Gebet. Wir machen eine Art Meditation, wir machen den Kreuzweg miteinander. Und da sind wir dann die einzelnen Stationen, wo unser Jesus Christus die Stationen gemacht hat, wo er mit dem Kreuz hingefallen ist, eben das Kreuz abgenommen worden ist, wo er Wasser bekommen hat. Die einzelnen Stationen bis hin am Hügel Golgatha sind wir miteinander gegangen. Das ganze Kreuzgang, wo wir miteinander durchgegangen sind und relativ immer sehr nah an der Bibel uns orientiert haben, das ist fast 2 Stunden gegangen. Dann sind wir dann vor dem Hügel Golgatha gewesen und dann sagt mir er zu mir, du bist jetzt der eine Verbrecher. Und ich bin danach auch gekreuzigt worden. Neben Jesus Christus bin ich da gehängt und da ist ein anderer Gefangener, also auch ein Verbrecher dort gehängt und der hat dann gesagt, hey, sagt er zum Jesus, du nennst dich den König der Juden und jetzt kannst du dir nicht mal selber helfen. Und ich sage dann ihm zu ihm, hey, von uns zwei ist er der Unschuldige. Und dann sagt er Jesus, folget mir nach und ihr werdet am Abend mit mir im Paradiese sein. Und das war der Moment, wo für mich eine tonnenschwere Last von den Schultern gefallen bin, wo ich gemerkt habe, hey, die Schuld wird dir abgenommen. Es wird dir verziehen. Es ist nicht ein weltliches Verzeihen, es ist ein göttliches Verzeihen, wenn du es ernst nimmst. Was später dann auch noch war, Jesus hat ja viele Menschen geholfen. Und er hat dann gesagt zu ihm, gehe und sündige fortan nicht mehr. Und das ist auch einer der wichtigen Sätze, der dann auch in Verbindung mit dem, was ich am Kreuz erlebt habe, dass mir die Sünde vergeben worden ist, aber ich darf nicht mehr sündigen. Und das war die große Wende dann auch für mich, dass ich jetzt über das kann reden, ohne dass ich, manchmal passiert es mir, wenn ich das erzähle, aber manchmal fange ich auch an, aus der Dankbarkeit dann zu weinen, weil ich das gespürt habe, dass die Last mir weggenommen worden ist.
Vielen Dank, Rudi, dass du uns das erzählt hast. Ich denke, das passt jetzt auch sehr, sehr schön in diese Fastenzeit hinein. Und ich jedenfalls persönlich werde, wenn wir am Karfreitag wieder den Kreuzweg beten, da nochmal ganz besonders auch an dich denken und mir vorstellen können, was das für dich bedeutet hat, damals diesen einen ganz, ganz besonderen Kreuzweg mitzugehen. Vielen Dank für deine Geschichte. Und das möchte ich auch gerne am Ende stehen lassen. Wie geht ein Neuanfang im Gefängnis? Wir haben vieles von dir gehört, Rudi. Auf der einen Seite eben dieser Blick weg vom aus dem eigenen Gejammere, eben wie du gesagt, also dass du da aus der Opferrolle raus bist, die Perspektive gewechselt hast, Hilfe angenommen hast, da wo sie dir angeboten wurde, verstanden hast, dass du, was du säst, auch erntest, angefangen hast, Gutes zu tun, dann kam Gutes wieder zurück. Und dann eben diese schwere Auseinandersetzung mit der Schuld durch die Opfer-Täter-Gespräche, die dir aber auch ein Stück innere Freiheit gegeben hat. Und dann auch die Trennung vom Milieu, das hast du ja sehr, sehr konsequent gemacht dann. Mhm. Und dann bist du schließlich am Ende noch zu anderen Menschen gegangen und hast eben das weitergegeben, was du empfangen hast. Vielen Dank für deine wunderschöne Geschichte, die du uns erzählt hast hier im Knast und Szenefunk. Unter dem Thema vor die Wand gefahren, Tipps von einem Bankräuber für den Neuanfang im Knast. Leider jetzt keine Zeit mehr für ein paar Gebetsanliegen, die reiche ich dann weiter an die Kollegen von Gott hört dein Gebet und wir nehmen sie dann auch persönlich mit ins Gebet. Ich werde sie auch dem Rudi nennen, dass er mitbeten kann und dann haben wir ja den Knast und Szenefunk dann im April auch noch, da heben wir die auch noch weiter mit auf. Diese Sendung ist zum Nachhören dann auch bald im Podcast zu finden unter der Rubrik Knast und Szenefunk und gerne nochmal die Bitte an alle Fragen an den Bischof, weil Bischof Ansgar Puff ist im April bei uns auf Sendung und freut sich über Fragen aus den Gefängnissen unter Knast und Szenefunk Radio Horeb. In 87538 Balderschwang kann man die Post loswerden. Dankeschön. Rudi und alles Gute, Gottes Segen für dich und dein weiteres Wirken und Gabi Fröhlich wünscht eine gesegnete Nacht.